Ich las neulich in der Zeitung, dass bei uns hier in Brandenburg eine ganz interessante Hunderasse gezüchtet wird, nämlich ein Wasserhund namens Lagotto Romagnolo. Lagotto Romagnolo, auch italienischer Trüffelhund genannt, denn zur Trüffelsuche soll er ganz hervorragend sein und zu Weihnachten haben diese Hunde natürlich jede Menge zu tun. Warum aber benutzen wir eigentlich Hunde zum Aufspüren von Trüffeln? Von Drogen, von Verbrechern. Ist unsere menschliche Nase wirklich so viel schlechter? Das fragen wir die Lebensmittelchemikerin Andrea Büttner. Sie ist Professorin für Aromaforschung an der Universität Erlangen. Frau Büttner, guten Morgen.
Guten Morgen.
Nun sind Sie weder Medizinerin noch Biologin, aber Sie sind ja dennoch eine Botschafterin der Nase. Hätten Sie gern eine Hundenase, um noch mehr Aromen wahrnehmen zu können?
Also ich bin mir da nicht so sicher. Ehrlicherweise bin ich sehr zufrieden mit meiner Nase und ich glaube, wir als Menschen können ganz generell mit unserer Nase sehr zufrieden sein, weil wir hochempfindlich sind. Aber wir machen uns das oft nicht so bewusst. Also wir sind nicht so bewusste Riecher. Wir achten mehr auf unsere Ohren, wie jetzt zum Beispiel beim Radio hören, oder auf unser Sehen. Und das Riechen läuft bei uns eher unbewusst mit.
Ist denn die menschliche Nase wirklich schlechter als die Hundenase? Lässt sich das wissenschaftlich erhärtet sagen?
Wir haben da in letzter Zeit sehr, sehr viele Erkenntnisse dazu. Es gibt viele Studien, wo verschiedene Rassen, verschiedene Spezies verglichen wurden. Und tatsächlich gibt es da ganz erstaunliche Erkenntnisse. Man sieht immer mehr, dass wir Menschen gar nicht so viel unempfindlicher sind, sondern dass, wenn man jetzt mal ganz einfach Geruchsschwellen zwischen Hund und Mensch vergleicht, dass dann tatsächlich herauskommt, dass wir extrem sensitiv sind und überhaupt nicht im Nachteil.
Und warum setzt man uns nicht ein zum Trüffel aufspüren?
Ja, es ist mehr eine Sache dessen des Bewusstseins und der Konzentration und dass man auch Menschen ganz automatisch diese Aufgabe nicht gibt, weil man denkt, der Mensch könnte das nicht. Und es ist auch vielleicht würde ein bisschen blöd ausschauen, wenn Menschen da auf dem Boden rumrobben und schnüffeln und einer Spur folgen, aber tatsächlich könnten wir das tun und in unserer Forschung machen wir das auch. Also wir setzen Menschen als Schnüffelnasen ein, um solche Gerüche aufzuspüren. Das erfordert aber erstmal ein Training, weil wir unsere Probanden erstmal daran heranführen müssen, ihre Nase bewusster zu nutzen und auch besser Gerüche zuzuordnen.
Die robben dann also wirklich auf allen Vieren durch ihr Labor?
Das nicht. Wir haben ein Gerät, das verschiedene Gerüche aufschlüsselt in die Einzelkomponenten, also einen sogenannten Gaschromatographen. Und da kommen diese einzelnen Substanzen dann der Reihe nach einzeln aus dem Gerät heraus. Und da sitzen tatsächlich unsere Experten dran und riechen und ordnen zu, was das für Gerüche sind. Und das hat sehr, sehr viel mit Erfahrung, mit Training zu tun. Also wenn jemand ganz neu bei uns anfängt, dann sagt er in aller Regel, oh, ich rieche was, das kenne ich, oh, was ist das nur? Wenn dann die Leute ein bisschen fortgeschritten sind, dann können sie vielleicht sagen, ah, riecht nach Pilz oder riecht nach Zitrus. Und je länger sie bei uns arbeiten, desto besser werden sie. Und irgendwann sagen sie dann, ah, riecht nach 1-Octendreion oder nach E2-Dezinal und können das dann auch wirklich ganz bestimmten Molekülen zuordnen.
Riecht nach R2-D2. Sie forschen derzeit vor allem über Alltagsgerüche und wie unser Riechorgan diese einordnet. Was interessiert Sie da besonders?
Also wir haben von der Historie her als Aromaforscher immer sehr stark mit Lebensmitteln zu tun gehabt, mit den Aromen in Lebensmitteln, weil es da natürlich auch sehr, sehr stark um Genuss ging, was uns schmeckt. Und ganz automatisch bin ich durch mein tägliches Leben dann darüber gestolpert, dass wir ja in unserem Umfeld viele Gerüche haben, die teilweise auch sehr, sehr intensiv sind, die wir aber gar nicht mehr richtig registrieren, weil wir denken, sie sind halt normal, sie gehören einfach dazu. Denken Sie mal an Ledergeruch beispielsweise oder auch an viele Plastik- oder Farb- oder Klebstoffgerüche. Und das hat mich dann getrieben, weil ich mir irgendwann dachte, ja, was sind das eigentlich für Substanzen, die das ausmachen? Und habe festgestellt, das ist so gut wie nicht untersucht. Und genau da setzen wir an. Also wir klären dann diese Gerüche auf. Wir schauen, welche Substanzen wirklich dafür verantwortlich sind. Und das ist auch sehr, sehr wichtig, weil wir dadurch öfter und immer öfter über Substanzen stolpern, die halt nicht nur riechen, sondern möglicherweise auch bedenklich sind.
Das Bedenkliche, erkennt meine Nase das eigentlich sofort oder braucht es dafür ein Training, bis die Nase weiß, hier ist ein Gift im Raum, in der Luft, da verziehst du dich besser oder machst die Nase zu?
Das kann man nicht so generalisieren. Also was wir sehen ist, dass unsere Nase schon die Möglichkeit hat, uns auf Probleme hinzuweisen. Also wenn etwas ganz furchtbar stinkt, denken Sie jetzt mal so an der Vorweihnachtszeit daran, Sie haben schnell panisch noch irgendwelche Geschenke gekauft, so aus dem Internethandel beispielsweise, dann kommt es an und dann merken Sie, es riecht aber total eigenartig. Dann ist das schon sehr häufig ein Hinweis, dass möglicherweise irgendwelche bedenklichen Substanzen in diesen Produkten auch drin sind. Umgekehrt kann man aber nicht schließen, dass etwas, das nicht riecht, auch dann völlig unbedenklich ist.
Sie sind ja auch Expertin für Zitrusaromen. Also mal angenommen, ich würde im Chemielabor ein neues Gift entwickeln und tarnen mit Orangenduft. Würde unsere Nase dennoch erkennen, dass da Gefahr lauert?
Das ist eine extrem spannende Frage und tatsächlich eine unserer Kernstudien im Moment. Denn es passiert immer wieder, dass wir konfrontiert sind mit der Frage, Frau Büttner, wir haben da was, das stinkt. Kann man das nicht vielleicht maskieren? Kann man das nicht überdecken? Was natürlich eine sehr, sehr bedenkliche Anfrage ist. Und dazu kommt, dass dann auch nicht ganz klar ist, ob dieses Überdecken auch wirklich funktionieren würde. Also wir haben einen Fall beobachtet, das war ein unangenehmer Geruch, der war zwar nicht bedenklich, aber einfach unangenehm, wurde maskiert mit einem anderen Geruch. Und das Spannende war, dass wenn man die Leute gefragt hat, riecht da was schlecht, dass die Personen alle gesagt haben, nee, riecht angenehm, also riecht eigentlich nur nach diesem Geruch, der überdeckt. Aber wenn man dann ihnen ins Gehirn geschaut hat, also sowas können wir machen Kernspinnuntersuchungen beispielsweise, dann haben wir gesehen, dass trotzdem dort die Signale im Gehirn anders waren. Und das ist jetzt extrem spannend, weil es wirft die Frage auf, ob dann vielleicht der Mensch trotzdem anders reagiert, unbewusst, weil irgendwie doch wahrgenommen wird, dass da was ist, was überdeckt wird. Also das sind genau solche Fragen, die uns treiben.
Faszinierend. Die Nase, die menschliche, ist besser als ihr Ruf, sagt die Lebensmittelchemikerin Andrea Büttner, Professorin für Aromaforschung an der Universität Erlangen. Frau Büttner, ich nehme mal an, Ihnen schenkt man kein Parfum zu Weihnachten, oder? Weil Sie sagen, das ist mir zu stark. Kann das sein?
Das ist tatsächlich so. Ich habe schon lange kein Parfum mehr gekauft, weil es mich wahnsinnig macht, weil dann innerlich meine Analysemaschine angeht. Ich muss dann permanent an meinem Arm riechen und versuche zu entschlüsseln, welche Substanzen da drin sind. Und das treibt mich total in den Wahnsinn und deswegen trage ich selbst tatsächlich keine Parfums oder sonstigen Gerüche.
Der Fluch des Expertentums. Ihnen dennoch besinnliche Adventszeit wünsche ich Ihnen und jetzt erstmal ein schönes Wochenende und danke, dass Sie bei uns waren.
Ihnen auch. Herzlichen Dank.
Danke. Tschüss.
Tschüss.